Herzlich willkommen. Heute begrüßen wir euch zu unserer vierten Folge von Kurz reingeflankt.
Kurt, so wie du.
Bei uns hat sich die Frage nicht ergeben, weil ich hatte unter der Hose nichts drunter.
Ja, das hat U21-Trainer Stefan Kunz in der ARD auf die Frage geantwortet, ob es sich damals nach Siegen wie die Italiener bis auf die Unterhose ausgezogen hat. Normalerweise werden ja eigentlich nur Trikots getauscht, aber die Italiener geben wohl auch ihre letzte Hose für die Fans. Bisher läuft das auch ganz gut für sie. Die stehen im Finale der EM. Tja, werden sich die Italiener auch am Sonntag wieder bis auf die Unterhose ausziehen? Oder machen ihnen die Engländer einen Strich durch die Rechnung? Wir sind schon richtig heiß, das rauszufinden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Julian Hirmke.
Ich, Patrick Scholz, bin heute auch wieder dabei. Und dann haben wir noch unseren Bankwärmer Marlon Gallego, der später noch so für 3 Minuten eingewechselt wird.
Ja, Patrick, lang nicht mehr gesehen, was?
Ja, es wird mal wieder Zeit, finde ich auch.
Letzte Folge hat dir unser Teamkollege Christopher ja direkt eine Frage für die heutige Sendung auf den Weg gegeben. Zur Erinnerung?
Welches Spiel hat dich denn in der K.O.-Phase am meisten beeindruckt?
Ich bin auf deine Antwort gespannt. Ein paar Kracher waren ja dabei.
Ja, schwierig. Also spielerisch würde ich sagen, fand ich Belgien gegen Italien richtig gut. Aber ich würde trotzdem sagen, mein Highlight, das war das 5:3 von Spanien gegen Kroatien in der Verlängerung. Also das lustige Eigentor von Pedri oder Unai Simon, wie man es nimmt, am Anfang. Und dann wirklich die Rückkehr von Kroatien auf den letzten Drücker mit dem Ausgleich in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Das Spiel, das hat mich schon echt beeindruckt. Das war schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
Hoffen wir mal, dass das Finale mindestens genauso unterhaltsam wird. Aber bevor wir übers Finale sprechen, wollen wir mit euch nochmal auf die K.O.-Runde zurückblicken. Unser Bankwärmer Marlon hat später dann noch im Finalquiz vorbereitet. Zwischendrin wollen wir drüber quatschen, ob Gruppendritte auch nächste EM in die K.O.-Runde weiterkommen sollen. Aber fangen wir erstmal mit dem an, was in den letzten 2 Wochen so in der K.O.-Phase passiert ist. Es gab einige Überraschungen, die, glaube ich, nicht nur uns ein paar Punkte in der Kick-Tipp-Runde gekostet haben.
Ja, da hast du recht, Julian. Also ich finde ja, die größte Überraschung, die war definitiv, dass die Schweiz den Weltmeister Frankreich rausgehauen hat. Also den Spielverlauf, den könnte man eigentlich als Vorlage für einen Hollywood-Blockbuster nehmen. Da war ja dann der krönende Abschluss, dass der Gladbacher Jan Sommer den Elfmeter gegen Topstar Kylian Mbappé gehalten hat. Und also da wusste selbst der Schweizer Kommentator im SRF nicht genau, wohin mit seinen Emotionen.
Mbappé! Sommerheld! 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 Die Schweiz! Wow! Viertelfinale! Ja, 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 ja! Er zählt! Der Treffer zählt! Die Schweiz steht im Viertelfinale! Im Viertelfinale der Europameisterschaft! Ei, Frau!
Dabei ist der Sommer gar nicht mal so ein Elfmeterkiller. Seit dem November 2019 hat er keinen Elfer mehr für Gladbach gehalten und seine Elfer-Statistik bis zur EM, nur 19 Schüsse von 82 Strafstößen, sind nicht im Tor gelandet. Und mit 1,83 Meter ist Jan Sommer natürlich auch echt klein für einen Torwart.
Gladbach war echt on fire an diesem Tag. Neben Sommer waren mit Thuram, Elvedi und Embolo übrigens gleich 4 Gladbacher bei dem Spektakel beteiligt. Hätte eigentlich nur noch Zakaria eingewechselt werden müssen.
Ja, es gab übrigens ein paar Bundesligaspieler, die sich in der K.O.-Phase von ihrer besten Seite gezeigt haben, also nicht nur die Gladbacher. Im Achtelfinale, da fand ich zum Beispiel Emil Forsberg von Leipzig für Schweden richtig stark. Der Nationalspieler, der hat die Ukraine ja fast im Alleingang besiegen wollen, also er hat ein Tor gemacht und dann hatte er halt einfach noch Pech mit dem Pfosten- und Lattentreffer.
Das stimmt. Aber jetzt vom Schaulaufen mancher Bundesligaspieler mal zu denen, die lieber besser gespielt hätten. Ja, und wir müssen leider drüber reden und kommen nicht drum rum. Hättest du gedacht, dass wir in diesem Leben noch gegen England verlieren? Vor allem im Wembley-Stadion?
Boah, hör mir auf, ne? Also ich dachte das gleiche wie viele englische Zeitungen, so nach dem Motto, ah, here we go again. Also ich war mir eigentlich sicher, die hauen wir spätestens dann im Elfmeterschießen raus. Gerade mit Gareth Southgate als englischer Nationaltrainer. Das ist ja ausgerechnet derjenige, der vor 25 Jahren in Wembley den entscheidenden Elfer verschoss. Also aus meiner Sicht war da eigentlich alles angerichtet für ein weiteres Deutschland-Trauma.
Eigentlich waren wir auch seit 1975 im Wembley gegen England unbesiegt. Aber die Engländer waren leider im entscheidenden Moment besser. Jogi Löw hat es nach dem Spiel bei der ARD im Interview auch gewusst.
In solchen Spielen ist einfach auch wichtig entscheiden, dass man eben auch die wenigen Chancen, die man manchmal hat, eben auch konsequent nutzt. Und wir hatten, glaube ich, zwei Großchancen, Timo Werner und Thomas Müller, haben leider keine Tore gemacht.
Im Gegensatz zu den Engländern, von ihren gerade mal 4 Schüssen aufs Tor haben die halt eiskalt 2 Tore gemacht. Auch die Zweikampfquote hat den Ausschlag gegeben. 55-45% gewonnene Zweikämpfe für die Engländer.
Ich finde auch, wir haben zu spät einfach auf den Spielverlauf reagiert, weil erst als Harry Kane das 2-0 für England gemacht hat, da hat Löw dann wieder gewechselt. Und was die Einwechslung von Jamal Musiala in der 2. Minute der Nachspielzeit oder so sollte, das frage ich mich einfach bis heute. Aber naja, es sollte halt einfach nicht unser Tag sein, glaube ich.
Begraben wir mal lieber dieses schwarze Fußballkapitel. Was sagst du eigentlich zu den Portugiesen? Die sind ja eigentlich als amtierender Europameister direkt im Achtelfinale rausgeflogen.
Ja, ich bin enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die ein bisschen weiterkommen. Ich hatte Portugal im Halbfinale gesehen. Und die hatten Belgien im Achtelfinale ja auch eigentlich richtig dominiert. Das waren 23-6 Torschüsse, 57-43% Ballbesitz. Aber ich als BVB-Fan muss natürlich sagen, dass das eben gegen unsere Borussen Witzel, Hazard und vor allem Meunier auch nicht immer reicht. Und außerdem haben die ja auch gegen die goldene Generation von Belgien gekickt, wie man die ja immer bezeichnet. Und so ein starkes Belgien wird es aus meiner Sicht auch so schnell nicht mehr geben.
Tja, trotzdem ist auch die goldene Generation von Belgien ausgeschieden. Dass es gegen Italien im Viertelfinale passiert, hätte aber auch kaum jemand gedacht. Es gibt aber einen von uns, der fest von den Italienern überzeugt ist und ihnen sogar den Titel zutraut. Unser Bankwärmer Marlon hat uns einen kleinen überspitzten Beitrag vorbereitet. Die Steilvorlage.
Italien im Finale der EM. Und dann auch noch mit attraktivem und offensivem Fußball. Das klingt eher nach meinem Karrieremodus in FIFA auf der PlayStation als nach der Realität. Doch die Italiener zeigen, dass sie mehr können als nur Catenaccio. Wobei, hinten regeln die Großväter Chiellini und Bonucci noch immer, so wie in den guten alten Zeiten. Die beiden zusammen sind übrigens älter als mein Opa. Und sie spielen wahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Jahre. Dennoch ist Mancini der Umbruch gelungen. Hinten steht das erfahrene Abwehrbollwerk und vorne sorgen die Kreativspieler Insigne und Chiesa für die entscheidenden Momente. Nicht zu vergessen natürlich noch Stürmer Immobile. Der Mann kann nicht nur kicken, sondern sollte nach seiner Schauspieleinlage gegen Belgien samt Wunderheilung auch schnellstens für einen Oscar nominiert werden. Alles in allem haben die Azzurri dieses Jahr eine richtig abgewichste Truppe und werden das Finale deshalb in jedem Fall gewinnen. Da muss England wohl noch weiter warten und kann sich das It's Coming Home fürs nächste Turnier aufheben.
Puh, das hat ja mal richtig reingehauen, was unser Bankwärmer da abgeliefert hat. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, gegen Spanien war das ja nicht gerade ein überzeugender Finaleinzug der Italiener. 70-30% Ballbesitz für die Spanier. Außerdem haben die Spanier mehr als doppelt so oft aufs Tor geschossen. Also im Finale müssen die Italiener einen Gang zulegen, wenn die wirklich den Titel holen wollen.
Ach, dafür haben die Italiener überragende Spiele davor abgeliefert, wo sie ihre Gegner wirklich dominiert haben. Es kommt auch nicht immer darauf an, wer mehr vom Spiel hat. Manchmal reicht auch ein einziger Konter im Spiel. Das macht für mich eine Spitzenmannschaft auch aus. Torwart Donnarumma macht das Spiel schnell und Verratti, Insigne oder Immobile, die sind da vorne genau die richtigen, um den Gegner zu überfallen.
Ich glaube, gegen England platzen die italienischen Träume. England spielt zu Hause vor 60.000 Fans im Wembley-Stadion. Die werden bis auf die Haarspitzen motiviert sein. Das wird ein richtiger Hexenkessel. Harry Kane ist auch endgültig im Turnier angekommen. Sterling und Saka spielen die beiden Großväter in der italienischen Verteidigung schwindelig.
Eine gute Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Titel. Das habe ich übrigens auch schon in der ersten Folge des Podcasts gesagt. Die treuen Zuhörer werden sich erinnern. Chiellini und Bonucci, die haben schon über 300 gemeinsame Spiele auf dem Buckel. Da werden sie auch nicht von einem Kane, Sterling oder Saka überrascht sein. Die wissen, wie sie den Laden zumachen müssen. Und wenn vorne nichts läuft, dann wird es schnell auch mal unruhig im Hexenkessel Wembley. Und dann sind die 60.000 eher eine Last.
Naja, wenn eine Defensive die Titel gewinnt, dann wird England erst recht Europameister. Die haben im gesamten Turnier bisher nur ein Gegentor bekommen. Defensiv sind die richtig gut eingestellt und lassen da wenig zu. Für mich sind die sogar noch kompakter als die Italiener.
Dafür hat Italiens Trainer Roberto Mancini eine richtige Einheit geformt. Es wurden bis auf den dritten Torhüter schon alle Spieler eingesetzt, die sie mitgenommen haben. Und 20 Spieler hatten sogar schon mehr als 3 Einsätze. Trotzdem wirken sie immer gefestigt und gut eingespielt. Jeder kann hier jeden ersetzen. Gerade in einem Finale, wo die letzten Kräfte gebraucht werden, da ist das definitiv ein Vorteil.
Ich sehe das eher als Nachteil. Man kennt schon den ganzen italienischen Kader und sie haben quasi schon ihr ganzes Pulver verschossen. England hat noch eine Menge Spieler auf der Bank, die noch gar nicht richtig zeigen konnten, was sie drauf haben. Man muss nur mal an Rashford, Sancho und Bellingham denken. Für eine Überraschung im Finale sind die alle gut. Gerade gegen Italiener, die nach zweimal Verlängerung richtig müde werden könnten.
Italien ist so gut drauf, da brennt gar nichts mehr an. Und müde sind die auch nicht. Ich meine, hast du Chiellini vor dem Elfmeterschießen gegen Spanien gesehen? Der war alles andere als müde, würde ich sagen. Sondern der hat sich über jede Sekunde Spielzeit gefreut. Wahrscheinlich hätte der auch noch bis zu seinem 37. Geburtstag durchgespielt. Generell ist die Stimmung auch überragend im Team, finde ich. Alleine wie die ganze Mannschaft Spinazzola nach seiner schweren Verletzung abgefeiert hat.
Ja, ist ja schön, dass sie ihn abgefeiert haben. Aber Spinazzola war links hinten einer der besten Spieler und wirklich ersetzen konnten sie ihn bisher nicht. Das taktische System war auf ihn als Außenverteidiger zugeschnitten. Emerson konnte den definitiv nicht gleichwertig ersetzen gegen Spanien. Gerade gegen die schnellen Außenspieler von England könnte hier das Spiel entschieden werden.
Ach, wahrscheinlich wird das Finale aber sowieso wieder durch ein dummes Eigentor entschieden. Das wäre ja typisch für diese EM. Ganze 11 Stück gab es davon schon. Und das sind mehr als bei allen EM-Endrunden davor zusammengerechnet, wohlgemerkt. Und England hat sich im Halbfinale am Mittwoch ja auch nur dank eines Eigentores der Dänen in die Verlängerung gerettet.
Dass die Dänen überhaupt bis ins Halbfinale gekommen sind, war ja eine Riesenüberraschung. Profitiert haben die dabei aber auch fast von der Regelung, dass ganze 4 Gruppendritte in die K.O.-Phase gekommen sind.
Genau, und ob das so eine gelungene Regelung ist, das wollen wir jetzt mal in unseren Kurzpässen diskutieren. Als kleine Gedankenstütze, wir haben jeweils 20 Sekunden für ein Argument und dann ist der andere dran.
Ich finde, Gruppendritte sollten weiterkommen, weil das super für vermeintlich kleinere Mannschaften ist. Die haben bessere Möglichkeiten, die Gruppenphase zu überleben. Gerade in stark besetzten Gruppen ist das eine Riesenchance.
Gruppendritte weiterzulassen ist unnötig. Lieber geht man mit ein paar mehr Mannschaften aus der Qualifikation ins Turnier. Das sorgt auch für mehr Abwechslung und Vielfalt bei einer EM.
Es gibt mehr Spiele für alle. Durch das Weiterkommen der Gruppendritten gibt es immer ein Achtelfinale mit 16 Mannschaften. Fans können viel mehr Spiele anschauen.
Lässt man nur die ersten beiden weiterkommen, dann stehen Mannschaften im dritten K.O.-Spiel schon im Finale. Bessere Möglichkeiten für einen Außenseiter, einen Titel zu holen. Und dann kann auch ein Griechenland wieder Europameister werden.
Lässt man den Gruppendritten weiterkommen, gibt es noch mehr Spannung im letzten Gruppenspiel. Bestes Beispiel war ja die Deutschlandgruppe. 3 Mannschaften konnten noch rausfliegen oder weiterkommen.
Nur ein schmaler Grat zwischen Zweiter und Dritter ist das. Oft steht dann das Glück in einem einzelnen Spiel im Vordergrund und nicht die sportliche Leistung über 3 Spiele. Zudem sind die Gruppen meistens unterschiedlich stark besetzt. Sehr fragwürdig.
Ich merke schon, richtig einig werden wir uns heute nicht mehr. Die UEFA plant übrigens erstmal damit, weiterhin die Gruppendritten weiterkommen zu lassen.
Ja, damit machen sie auch alles richtig.
So, bevor wir uns hier streiten, ich sehe gerade, unser Bankwärmer Marlon hat sich schon die Kickschuhe angezogen und brennt auf seinen Einsatz. Marlon, bist du schon bereit, uns mit deinen Fragen zu quälen?
Ja, richtig analysiert. Ich habe ein paar interessante Fragen heute für euch vorbereitet und natürlich soll es auch heute wieder eine Bestrafung geben und da habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht für euch. Der Verlierer muss ein Fußballgedicht vortragen und soll dabei folgende Wörter benutzen. Yogi, Journalismus und Unterhose.
Na, die Wörter passen ja gut zusammen.
Deswegen ist es ja auch eine Bestrafung. Für das Quiz sind wir übrigens wie immer über Zoom verbunden. Die Antworten schreibt ihr beiden also bitte direkt in den Chat.
Alles klar, dann lass uns mal loslegen mit dem Quiz.
Welche Nation hat die meisten Tore in EM-Finals geschossen? Hierbei nochmal explizit zu erwähnen, dass Tore im Elfmeterschießen nicht dazu zählen. Also nur nach 120 Minuten maximal.
Ja, lockere Einstiegsfrage, ne?
Wir hätten 4 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Antwort A, Frankreich. Antwort B, die Sowjetunion. Antwort C, Spanien. Oder Antwort D, Deutschland.
Puh, ich könnte mir irgendwie alle 4 vorstellen. Aber ich glaube, ich habe einen Favoriten.
Ja, die Sowjetunion, die war natürlich früher dabei und da sind ja bekanntermaßen mehr Tore gefallen als heutzutage.
So, Julians Antwort habe ich bekommen. Patrick, wie sieht's bei dir aus?
Ich schicke jetzt auch mal ab.
Patrick auch. Okay, ja, ist echt spannend zu sehen. Und wir haben hier auf jeden Fall einen klaren Gewinner. Und zwar Julian sagt Deutschland und Patrick sagt Spanien. Und tatsächlich ist Deutschland die Nation mit den meisten Toren in EM-Finals. Und zwar ganze 9 Stück, die Deutschland erzielt hat. Patrick, du warst nah dran. Auf Rang 2 folgt Spanien mit 7. Dann auf Platz 3 Frankreich mit 4. Und schlusslich die Sowjetunion mit 3 erzielten Toren.
Ja, Patrick, ich glaube, du bist ein bisschen noch in 2000er unterwegs, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich habe an 2012 gedacht.
Ja, also ne, damit steht jetzt 1-0 für Julian. Ist aber noch alles drin und auch nochmal kurz, um zurückzukommen zu Deutschland. Also habe ich ja gerade schon gesagt, die haben die meisten Tore in den Endspielen geschossen, waren dabei aber auch am häufigsten im Finale. Also waren 6-mal im Finale, haben davon 3-mal gewonnen. Und ganz interessant ist auch, dass Spanien 4 Finals gespielt hat, mehr als die Hälfte der 7 Finaltore aber in einem einzigen Spiel geschossen hat. Und das war 2012 beim 4-0-Sieg gegen die Italiener. Und genau bei dem Spiel bleiben wir jetzt auch für die nächste Frage. Von den 4 Finaltorschützen der Spanier hat nämlich nur einer im offiziellen Team of the Tournament gestanden. Welcher war das? A. David Silva, B. Jordi Alba, C. Fernando Torres oder D. Juan Mata?
Sowas kann ich gar nicht.
Puh. Also ich weiß noch, dass Fernando Torres, glaube ich, 3 Tore gemacht hat bei der EM. Das hat aber nichts zu heißen. Mario Gomez hat es auch geschafft. Aber vielleicht nehme ich ihn trotzdem.
Ah, bin ich gespannt. Julians Antwort ist da. Patricks Antwort ist auch da. Und ja, wie auch bei Frage 1, wieder 2 unterschiedliche Antworten. Julian geht mit Fernando Torres und Patrick geht mit Jordi Alba. Und dieses Mal geht der Punkt an Patrick. Es ist tatsächlich Jordi Alba geworden, der als einziger Spieler im Team of the Tournament stand. Hat ja damals auch im Finale 1 Tor erzielt. Und ja, damit steht's. Ja, genau, damit steht's 1-1. Alles offen. Und Sami Khedira war damals tatsächlich der einzige Deutsche im Team des Turniers, der dabei war. Und Andres Iniesta, auch ne, als Spanier, wurde Spieler des Turniers damals. So, wer von euch jetzt die dritte Frage richtig beantwortet, der wird von mir heute zum EM-Finalexperten gekürt. Und bei dieser EM wird ja wegen der Corona-Pandemie unglaublich viel über die Zuschauerzahlen diskutiert. Und um die geht es auch jetzt in der Schätzfrage. Und die lautet: Wie viele Zuschauer haben zusammengerechnet EM-Finalspiele live im Stadion gesehen? Also insgesamt bei allen bisherigen 15 Turnieren, also von 1960 bis 2016. Was schätzt ihr?
Eieiei, du kannst dir aber auch Fragen ausdenken. Die findest du spannend, oder?
Ist auf jeden Fall eine interessante Frage, würde ich mal behaupten.
So, ich habe gute Laune. Ich mache jetzt einfach mal die Anzahl rein an Zuschauern, die ich mir gewünscht hätte, okay?
Ja, Julians Antwort habe ich jetzt auch bekommen und ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen klaren Gewinner. Also Julian geht mit 2,5 Milliarden und Patrick stapelt ein bisschen tiefer und sagt, es waren 970.000 und das ist gar nicht mal so schlecht geschätzt, Patrick, denn es waren, die genaue Zuschauerzahl waren 854.493 Personen, die bislang ja, die EM-Finalspiele live im Stadion gesehen haben. Also Julian, es tut mir leid, aber...
Ja, ich kann es verkraften.
Wir haben einen ganz klaren Quiz-Champion heute und das ist Patrick. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Sehr geil.
Der Sieg geht an dich, wie auch schon in Folge 1, als du Tim besiegt hast. Und ja, es gab noch eine Besonderheit im Jahr 1968 und zwar war damals das Finale zwischen Italien und Jugoslawien vor fast 70.000 Zuschauern im Stadio Olimpico und es ging 1-1 aus und damals gab es ja dann noch eine Entscheidung im Nachholspiel, quasi ein zweites Finale und das haben die Italiener dann mit 2-0 für sich entschieden, da aber dann nur vor rund 34.000 Zuschauern Und Italien hat sich damals übrigens auch so ein bisschen durchs Turnier gemogelt, weil auch im Halbfinale stand es nach der Verlängerung unentschieden und dann wurde die Partie durch einen Münzwurf zugunsten der Italiener entschieden. Es gab Riesenkontroversen ohne Ende und ja, letztlich wurde dann das Elfmeterschießen eingeführt.
Das hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm. Wieder was gelernt heute, ja? Schön, dass du da bist.
Ja, wenn du das sagst. Jedenfalls, Julian, ich freue mich jetzt schon auf dein Gedicht und verabschiede mich damit auch für heute von euch. Viel Spaß noch.
Ja, Marlon, vielen Dank für deinen Einsatz. Ich glaube, der nächste Startelf-Einsatz ist auch nicht mehr weit entfernt. Aber
ja, dann legen wir mal los. Ich gehe ja zum Glück auch nicht unvorbereitet in eine solche Sendung. Ich habe natürlich nicht gehofft, es vortragen zu müssen, aber vielleicht ist das auch für euch das geringere Übel, wenn ich ein Gedicht vortrage und nicht der Patrick. Wie dem auch sei, Wettschulden sind Ehrenschulden, dann lege ich mal los. Nun stehe ich hier, ich armer Tor, und trage euch ein Gedicht vor. Ich hoffe, dass Yogi nie die Hand in seine Unterhose schob. Dort ist ein ganz seltsam riechendes Biotop. Schnell weg mit diesem Kopfkino, auf die Italiener erstmal einen Cappuccino. Fürs Finale bleibe ich trotzdem neutral. So ist's halt im Journalismus. Göttlichen Beistand haben die Italiener eh. Von Papst Franziskus.
Also erstmal vielen Dank, Julian, für dieses literarische Kunstwerk. Es war wirklich großartig. Ich hoffe aber, du hast damit niemanden von unseren Zuhörern vertrieben. Also mich auf jeden Fall nicht. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder in 2 Wochen einschaltet.
Dann übrigens wird wieder kräftig durchrotiert. Auf jeden Fall wird dann unser Mannschaftskollege Basti am Start sein. Und Basti, für dich haben wir eine ganz besondere Frage für die nächste Sendung. Bist du eigentlich schon mitten in der Zweitliga-Vorbereitung mit deiner heimlichen Lieblingsmannschaft Jan Regensburg? Oder hast du die EM noch nicht verdaut?
Wenn ihr nicht nur Bastis Antwort, sondern auch alles zum Start der zweiten Liga wissen wollt, dann schaltet in 2 Wochen wieder ein. Und wir sagen schon mal ciao und wünschen euch viel Spaß beim Finale der Europameisterschaft am Sonntagabend.
Ciao, ciao.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.